Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Remix-Folge. Wir haben heute einfach mal Besuch. Einfach mal Besuch, weil... Ja, warum eigentlich?
Ich finde, Besuch hört sich auch viel besser an als Gast.
Ja, ist voll blöd, ne? Es ist auch einfach mal nur ein Besuch. Kein Special, sondern ein Special für uns. Das ist schön.
Ja, soll ich mich vorstellen?
Ja, klar. Hi, Christian.
Hallo. Ja, gut, wurde schon alles gesagt. Also ich bin der Christian. Ja, ich bin hier über Tribus zum ersten Mal hier auf die Leute hier aufmerksam geworden und auf die Gemeinde und hat mir so gut gefallen, dass ich gedacht habe, ja, da will ich mal wieder zu Besuch kommen.
Und hey, du bist ja hoffentlich auch ein treuer Hörer unseres gigantisch welteroberndesten Podcasters.
Natürlich, ich bin ja eigentlich hier wegen Remix. Das ist ja mein eigentlicher Grund, warum ich hier bin.
Ja, wir haben uns das jetzt so überlegt, zwischendurch holen wir einfach mal Fans für unsere Seele, die dann sagen können, wie toll wir sind.
Kann ich auch eure T-Shirts kaufen? Gibt's Remix-T-Shirts oder?
Wir haben bislang nur Nerdbrillen, die man sich online runterladen kann und dann ausschneiden kann.
Ja, stimmt.
Wir haben T-Shirts für 3 €, die jetzt in Asien für Kinder produziert werden.
Ja, das klingt nach uns, absolut. Aber
komm, wir stellen mal eben den Rest der Bande vor, damit
genau,
alle wissen, wer
wir
da
sind,
ist.
Wir sind heute voll viele, das ist total schön.
Ich bin der Unzern.
Hallo Unzern.
Adamir.
Hallo Adamir, wir hatten dich lange nicht mehr dabei. Juhu, dich auch nicht in Zahn. Was ist da los, Guys?
Ich weiß auch nicht.
Muss es mal arbeiten zwischendurch.
Immer ungünstig terminiert, ja.
Als ob es jemals einen günstigen Termin aktuell gäbe, nämlich Ausbildung.
Ja, und Jason und Safira sind auch da.
Ja, wir sind auch da. Der Christian hat uns heute einen sehr lustigen Hashtag geboten. Ich finde den toll. Aber ich darf ihn nicht sagen, da muss ich meinen Mund mit Seife auswaschen.
Da hat sich die Hashtag-Konferenz mal wieder gelohnt.
Ja, voll. Also der Hashtag der heutigen Folge ist...
Missionarstellung.
Da wollte er einmal schneller sein. Es ist die Missionarstellung. Und wer erzählt die Geschichte, warum die Missionarstellung heißt?
Du.
Schmutzigen Dinge darf immer ich machen. Es ist tatsächlich so, dass Missionare ins Ausland gegangen sind, um zu missionieren. Und ein Teil ihrer Mission war tatsächlich, wie man richtigen Verkehr hat. Und da hat sich dann tatsächlich die Missionarstellung dann auch als Begriff etabliert.
War alles das, ist andere. Das ist die heilige Art von Sex. Langweilig. Und nicht die animalische Art von Sex.
Ja, aber Sex muss doch auch ein bisschen... Naja, lass mal das. Okay, es mag
da
jetzt...
Da brauchst du keine überzeugen. Hier, es ist nur ein Hashtag.
Okay, um das jetzt gleich mal wieder die Kurve hier zu kriegen, ihr schmutzigen Gedanken hier. Wir wollen heute überraschenderweise nicht über Sex reden. Schade, Schokolade.
Wer weiß, vielleicht
Wer
kommt
weiß.
Das ja noch.
Wer weiß, vielleicht haben wir da ja auch eine Mission.
Aber wir reden über Mission.
Wir reden über Mission.
Weil man da ja gerade drüber redet in der Online-Welt und auch sonst.
In der Hossa-Welt, Fail.
Was sagt man so? Was sagt man so bei der Konkurrenz? Und so.
Ja. Ja, ich glaube, die Hossas waren ja nicht so angetan davon, dass ich da ein bisschen auf Facebook
gestänkert habe. Pöbelpuppe.
Normalerweise mache ich das auch nicht, aber ich hatte gerade Lust dazu und Gofis, tut mir echt leid, aber nimm es nicht persönlich.
Fail.
Was war da? Sie haben ja auch schon vorher angekündigt, dass sie schon ahnen, dass es solche Reaktionen auslöst. Also ich glaube, sie waren sich da schon bewusst der Provokation auch.
Also ich meine, dass Jay da auch ein wenig, also für alle, die es nicht wissen, worüber ich gerade oder wir gerade reden, die Kollegen von Hossa haben vorige Woche eine Folge rausgebracht mit dem Bruder von Goofy und da ging es um The Turning, also eine... soll ich sagen, Bewegung oder Aktion, die gerade aus England rüberschwappt. Und da geht es im Grunde um Straßenevangelisation. Also da sind verschiedene Gemeinden zusammengekommen.
In Bremen?
Oder, ja, in Bremen, genau. In England war es, glaube ich, nur eine Gemeinde, die dann, oder weiß ich gar nicht, kann man selber nachlesen, The Turning eingeben und dann England, Reading heißt die Stadt. Da sind jedenfalls durch Straßenevangelisation recht viele Menschen dann...
Ja, was sind die denn?
Ja, bekehrt.
Sie haben ein Gebet gesprochen.
Sie haben ein Gebet gesprochen.
Sie haben einen Zettel unterschrieben.
Und das ist Darüber wurde diskutiert.
Ja, das wurde so ein bisschen diskutiert. Also ich habe das so verstanden, dass der Jay auch so ein bisschen das mit Vorsicht genossen hat. Beim Goofy war ich mir gar nicht so sicher, wie er das jetzt im Endeffekt beurteilt. Aber
er ist ja auch befangen, weil es ja sein eigener Bruder ist. Ne? Das heißt, es ist ja sowieso für ihn schwer, da komplett unabhängig von der Beziehung und von den Emotionen da seine Meinung zu sagen.
Genau. So, da ich selber früher recht viel Straßenmissionen gemacht habe und merke, dass, also ehrlich gesagt, so ein bisschen schäme ich mich dafür, weil ich das heute ganz, ganz furchtbar finde. Kann man da auch drüber reden, warum, was da so die Gründe sind. Deswegen habe ich das so ein bisschen mehr polemisch dann kommentiert, ne, dass so eine Art von Straßenevangelisation, dass das ja so ein bisschen wie Anmachsprüche ist oder eben wie so ein Promotion-Job in der Innenstadt, wo Leute einem was andrehen wollen und das finde ich schwierig. Genau. Sonst war Mission ja auch recht in vielerlei Munde wegen dem Kollegen Johannes Hartl aus Augsburg. Da hat es ja die Mär gegeben mit dem Missionsmanifest, wo es auch, also ich habe das jetzt nicht komplett gelesen, da gibt es wohl auch ein Buch zu. Jedenfalls, Mission ist gerade ein großes Thema. Ich meine auch, dass es bei uns bei Mosaik schon immer mal so Thema ist und deswegen sprechen wir heute drüber.
Ist ja auch ein schönes Thema, finde ich.
Auf jeden Fall.
Also ich rede da gerne drüber.
Was ist denn Mission überhaupt für dich?
Ja, vielleicht, bevor wir so tief einsteigen, also die Kontroverse ist für mich auch definitiv auch daran verknüpft mit dieser Idee, dass wir als, lass uns nochmal über die Missionarstellung auch nochmal zurück, zu der Hashtag der Woche zurück. Also dass die Idee von Mission, also mit dem Begriff Mission ist auch oft sehr, je nachdem mit wem man redet, natürlich, verknüpft mit dieser Idee, da gehen dann die Europäer oder Nordamerikaner in der dritte Welt, und da wo es Hilfe nötig ist, und gehen dahin, um die Gesellschaft, um die Menschen zu Jesus zu bringen und damit auch die Gesellschaft in eine christliche Bahn zu lenken. Dass die Historie von Missiologie und Kolonialismus ist sehr stark verknüpft, immer noch. Also ich denke, es ist wichtig, dass wir kurz auch ein bisschen drüber reden, dass der Begriff auch sehr beladen ist mit dieser westlichen Arroganz. Und ich sage das als Südamerikaner, da wäre mir wichtig, einfach dieser Aspekt ist mit dem Begriff für mich auch sehr stark verknüpft.
Ja, da muss ich einen meiner Lieblingssprüche erzählen von einem jungen Mann, ich glaube aus Süd... Ah, will ich mich nicht festlegen. Aus dem Fall von dem großen Kontinent Afrika. Ich meine aus Südafrika, aber ich bin mir nicht sicher. Der sagte auf jeden Fall, in der Zeit der Missionierung ist das folgendermaßen passiert. Die Missionare kamen zu uns, brachten uns die Bibel. Und als wir unsere Augen schlossen zum Gebet und sie wieder öffneten, nahmen sie unser Land. Und das finde ich halt eben...
Sie hatten die Bibel und die Weißen das Land.
Genau.
Ja, das hat Ngugi Wa Thiong'o auch verarbeitet, diese Anekdote, literarisch. Also, ja, das ist die Erfahrung, die vielfach gemacht wurde, nicht nur in Afrika. Kenia war das, glaube ich, bin ich sicher. Aber diese Kolonialisierungsgeschichte ist... mit dem Missionsbegriff schon stark verbunden, tragischerweise. Und irgendwo erklärt sich das ja auch aus dem Begriff selbst, ne? Da geht es ja um Sendung. Und biblisch gerechtfertigt ist es dann auch durch verschiedene Bibelstellen, ne? Am Ende vom Matthäus-Evangelium zum Beispiel die Sendung, die Jesus ausspricht an seine Jünger.
Apostelgeschichte 1,8.
Ne? Genau, also. Ne?
Wo der Heilige Geist kommen wird und wir werden dann bis Ende der Erde als Zeugen Jesu gesandt.
Richtig, ja. Und ne, also da gibt es viele Stellen, mit denen das dann gerechtfertigt wird. Und das heißt, dieser Sendungsgedanke scheint ja schon ein sehr, ich sag mal, urchristlicher zu sein. Es ist halt die Frage, wie man das dann mit Inhalt füllt. Und was man damit verbindet. Ne? Ist damit wirklich gemeint gewesen, geh raus in die Welt und mach sie dir untertan für deinen Herrn? Oder war das ein grundlegendes Missverständnis, das sich da durchgesetzt hat?
Genau, ja.
Also man muss aber auch sagen, ne, es gab in der Geschichte, glaube ich, schon immer beide Arten von Mission. Ne?
Mhm, ja.
Also auch zum Beispiel in unserer europäischen Geschichte. Wir waren ja auch nicht die ersten Christen, wir hier in Europa. Und auch da gab es schon einerseits Missionare, die ohne Gewalt einfach so zu den Leuten gegangen sind und ihnen, ich sag mal, ein Glaubensangebot gemacht haben. Und auch im Mittelalter oder im frühen Mittelalter gab es auch schon die Eroberung mit dem Schwert und die Zwangschristianisierung. Ne? Und das, ich glaube, das zieht sich durch die letzten 2000 Jahre, dass immer beide Arten von Missionen oft nebeneinander existiert haben.
Ja, aber trotzdem finde ich, dass, und da kommen wir jetzt, glaube ich, können wir den Bogen gut zu heute schmieden, schlagen, schlagen, den Bogen zu heute schlagen, dass mit dem, ich nenne das jetzt mal religiösen Missionsauftrag, immer eine sehr starke kulturelle Prägung auch mitkommt. Und das ist die Frage, die man halt eben sich heute auch stellen sollte, finde ich. Was sind Inhalte von Mission? Was ist das, was ich wirklich rüberbringen will? Und was ist überhaupt der Inhalt des Evangeliums? Und wie weit bringe ich da meine eigenen Traditionen kulturell, und da meine ich auch subkulturellen Erwartungen mit rein? Und wie weit ist das irgendwie auch eine große Mission? Und dann kann man sich halt eben fragen, wenn ich da Straßenmissionen mache und da, da haben wir ja im Vorgespräch schon drüber geredet, und da irgendwelche Zettelchen will mit meinem Namen unter, hier, ich habe dieses Gebet übrigens gesprochen und meinen Namen da eingesetzt, was bringe ich da noch an anderen Dingen mit? Und was ist da meine Mission und auch die anderen Vorstellungen, die man damit reinbringt. So, ne?
Also ich finde genau diese zweierlei Erfahrung, ne, die du jetzt auch beschrieben hast, die habe ich selber in meinem Leben. Auch selber als, lass mal sagen, alsjenige, der missioniert hat oder alsjenige, der missioniert wurde. Also ich bin in Brasilien aufgewachsen und mit 13 bin ich in Kontakt zu amerikanischen Missionaren gekommen. Und ich habe die zwei klassische Beispiele, die ich geben kann, ist Buck und Ted Wright. Das waren zwei amerikanische Missionare. Der Ted Wright war Schwarzamerikaner, der einzige Schwarzamerikaner in einer All-White-Missionsgesellschaft. Und Buck, typisch Südstaaten, Bible Belt.
Ne?
Und ich erinnere mich, in Gesprächen mit Buck fühlte ich mich immer klein. Ich fühlte mich immer nicht genug, nicht gut genug, nicht intelligent genug, nicht reich genug. Das war Bucks Haltung. Im Gespräch mit ihm fühlte ich mich immer klein. Und im Gespräch mit Ted Wright fühlte ich mich immer angezogen zu was Größeres und zu was inspiriert und wertgeschätzt. Und das ist beide vielleicht theologisch gar nicht so weit auseinander, die zwei, also wo man dann drüber reden würde grundsätzlich, aber in der Praxis großer Unterschied in was sie rübergebracht haben in mein Leben. Und deswegen für mich fängt Mission aus meiner Perspektive hat etwas mit Absicht und mit was will ich dahin bringen und was möchte ich weitergeben, ne? Wofür bin ich entsandt worden? Und ich glaube, da liegt tatsächlich für mich die große Knackpunkt. Ich hatte das Gefühl, dass Ted Wright mich zu einer Freundschaft eingeladen hat. Und diese Freundschaft war extrem wichtig für mein Leben, prägend für mein Leben, bis heute auch noch. Und deswegen bin ich pro Mission, wenn ich über Ted Wright nachdenke. Und wenn ich aber über Buck nachdenke, dann bin ich eigentlich Anti-Mission, weil ich merke, das brauchen wir nicht. Leute, ich weiß nicht, ob das rüberkommt, was ich meine. Also es ist mit Sicherheit nicht seine Absicht gewesen, aber seine Haltung hat genau das bewirkt, dass ich überhaupt nicht zum nichts Positives angezogen fühlte, sondern vielmehr ich, klein Brasilianer, du, reiche, intelligenter und Buck. Das war so meine Erfahrung.
Also ich habe mit Mission eine ganz andere Erfahrung. Eine Erfahrung, die für mich sehr im Nachhinein verstörend war, war auf so einer Jugendmesse, wo dann eine christliche Initiative einen Stand hatte. Und dann sind aus, ich glaube, das ist sogar fast, also nicht nur aus Nordrhein-Westfalen, sondern darüber, weit darüber hinaus, sind Jugendliche zusammengekommen, haben ein Team gebildet. Dann gab es ein Vorbereitungswochenende mit Inputs und Gebet und was weiß ich. Und dann ist man zu dieser Messe gefahren und hat dann da eben diesen Stand gehabt, Leute in den Stand eingeladen und dann auch mit so einer Art Gesprächsleitfaden dann die Leute dahin gekriegt, dass sie eben erkennen sollten, dass sie ein Sünder sind, dass sie verloren sind, dass sie quasi die Hölle verdient haben. Und dann
Five oder Four Spiritual Laws oder sowas in der Art?
Im Prinzip, ja, so ähnlich. Sowas, ja. Also von der Theologie her recht ähnlich. Aber sehr fancy, also sehr stylisch aufgemacht und so weiter. Und genau. Und das Ziel war am Ende eben, die Leute dann zum so ein Übergabegebet beten zu lassen. Und dann hat man sich eben hinten auf die Karte dann die Adresse geben lassen und dann konnte man später dann Nacharbeiten machen. Und ich habe das Ganze gemacht und für mich war damals eben schon noch der theologische Rahmen. So dieses, also wir kämpfen jetzt gerade darum, dass Menschen die Ewigkeit nicht in der Hölle, sondern bei Gott verbringen. Das war so der Hintergrund. Und was ich aber gemerkt habe, ist, dass das so eine Akkordgeschichte war. Klar, ich meine jetzt auf so einer Messe, da sind ja zehntausende Leute und die kommen eben bei dir bei dem Gang da vorbei. Und wenn du dann eben so dieses Gefühl hast, so die laufen jetzt alle direkt in die Hölle, wenn du nicht erreichst.
Ja,
ja, dann, dann hat man auf der einen Seite schon das Gefühl, okay, was ich jetzt tue, tue ich aus Liebe. Aber auf der anderen Seite ist es einfach eine Akkordarbeit, wo der einzelne Mensch letztendlich nicht zählt.
Ja, ja,
ne? Es geht mir gar nicht um den Menschen. Es geht mir darum einfach, dass der meine
die unsichtbare Linie überquert.
Ja. Und meine fünf Gesprächspunkte muss ich mit dem abarbeiten. Und am Ende muss er dieses Gebet sprechen, damit er zu Jesus findet. Und also ich glaube, ich habe das da gar nicht schlecht gemacht. Ich habe die Leute da schon hingekriegt. Und ich glaube, andere haben das auch recht erfolgreich gemacht. Aber ich habe an dem Tag den Glauben, obwohl ich an Hölle geglaubt habe und so weiter, aber an dieser Art von Mission habe ich den Glauben verloren, muss ich sagen. Und das war lange, bevor ich mit Emerging Church und was weiß ich oder Mosaik Düsseldorf in Berührung kam.
Ja.
Lange vorher. Ich weiß, ich habe da am Abend mit meiner Mutter telefoniert und habe gesagt, das kann es doch wohl nicht sein. Und sie hat gesagt, ja, okay, ja. Ich verstehe deinen Punkt, aber du hast zumindest mit den Leuten gebetet und das ist vielleicht irgendwie eine Form von Segen für deren Leben. So, das hat mir, ehrlich gesagt, aber nicht gereicht. Das war nett gemeint, aber das hat mir nicht gereicht. Und deswegen, also ich glaube heute nicht, dass durch so ein Bekehrungsgebet, dass da die Ewigkeit eines Menschen entschieden wird. Das finde ich, ist theologisch nicht haltbar.
Ja, ich glaube, da sind wir.
Okay, also wir können jetzt noch ein paar andere Missionsmethoden.
Ja, nee, ich finde das super. Mir war das wichtig zu sagen, weil also ich kann jetzt über The Turning oder die Geschichte in Bremen oder Johannes Hartl oder so, da kann ich nichts sagen. Deswegen, mir war es wichtig, diese Geschichte einmal zu erzählen. So, und wenn wir auf sowas zurückgreifen, dann können wir auf meine Geschichte zurückgreifen und können dann gerne auch theologisch tiefer gehen oder so, aber müssen jetzt nicht, weil ich kann nicht beurteilen,
okay,
was in Bremen
passiert
ist.
Okay, ich finde das auch cool. Dann erzähle ich auch noch eine lustige Missionsgeschichte aus meinem Leben, weil uns das ja allzu Spaß macht. Ich habe da auch ganz lustige. Ich war auch immer ganz gut in sowas und ich war mal auf einer Reitfreizeit. Und es gibt ja auch diese schöne Freundschaftsevangelisation. Ne?
Ist die so schön?
Ja, das kann man später drüber reden. Aber da war halt eben so ein Mädel und mit der habe ich mich auch angefreundet und war auch sehr christlich, wie ich ja also bin, als frommer Mensch. Schaut mich an, blauer Haar und so. Ja, auf jeden Fall ist ja egal. Die hat sich dann bekehrt auf dieser Freizeit mit mir zusammen und danach wollte ich ihr natürlich auch weiterhelfen und Freundschaftsevangelisation geht natürlich auch weiter in den ersten Schritten und dann haben wir uns damals, weil ich bin ja eine alte Lady, da gab es noch kein Internet und keine Handys, da haben wir uns Briefe geschrieben. Richtig schön klassisch. Und das war ziemlich witzig, weil sie halt eben wirklich aus einem komplett atheistischen Umfeld kam und ich aus einem komplett geschlossenen Evangelikalen. Und sie hat mir dann immer irgendwelche Witze geschrieben, die teilweise auch ein bisschen versaut waren. Und ich war sehr jung und klein und habe es überhaupt nicht gerafft. Und es war mir immer sehr unangenehm. Und dann hatte ich immer den starken Drang, sie doch auch zurechtzuweisen. Und dann war die Freundschaft sehr schnell zu Ende. Ich sag nur, es ist
bei der Missionarstellung geklappt und bei der Nacharbeit wegen Missionarstellung geschaltet.
Ja. Master Fail. Also, es ist auch sehr schwierig, mit jemandem befreundet sein zu müssen, mit dem man gar nicht befreundet sein will oder kann. Eigentlich war das eine super nette Lady, die war auch echt witzig, aber auch das war eine schwierige Situation.
Du wolltest was sagen, ne, Christian?
Der will nur lästern. Ich
wollte auch noch eine eigene Geschichte auch noch mal erzählen.
Hau raus.
Und da war ich mal mit meinen nichtgläubigen Freunden in der Stadt unterwegs, in Freiburg, und dann kamen so zwei junge Christen auf uns zu. Wahrscheinlich auch eben so, haben die wahrscheinlich auch mit dem Skript gearbeitet oder sowas und haben wahrscheinlich auch gedacht, die retten uns vor der Hölle. Und haben dann uns natürlich gleich gefragt, ob wir denn in den Himmel kommen und solche Geschichten. Und das Schlimme war, mir war das so furchtbar peinlich vor meinen Freunden, weil ich gedacht habe, so nein, das kann doch nicht sein. Und wir haben, das ist interessanterweise, haben meine beiden Freunde haben dann auch ein bisschen versucht, mit denen zu diskutieren. Und haben dann auch ein bisschen versucht, so philosophische Fragen zu stellen. Also die waren gar nicht mal so unaufgeschlossen. Aber diese Leute haben immer nur, diese beiden anderen Christen haben immer nur ihre Sätze abgespult. Und ich wollte irgendwie dann auch nochmal das richtig stellen und wollte dann irgendwie auch nochmal sagen, naja, es sind ja nicht alle Christen so. Und ich habe dann aber nichts rausbekommen vor Scham, weil ich irgendwie gedacht habe, so naja, vielleicht sind die ja auch besser als ich, ne? Die machen wenigstens was. Ne? Ich habe hier ja das Geheimnis fürs ewige Leben und ich tue nicht mal was. Aber gleichzeitig habe ich auch schon gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwie glaube ich das nicht wirklich.
Aber das, was da nicht stimmt, das finde ich mal rauszuarbeiten wichtig, weil man könnte jetzt ja sagen, gut, das ist Menschenfurcht, ja, oder das ist vielleicht auch ein Mangel an Tools. Du hast nicht die richtigen Gesprächstechniken beigebracht bekommen, bist darin nicht geübt, deswegen musst du vielleicht üben, Zeugnis zu geben. Ich meine, dass die Scham, die da entsteht, also ich glaube, ich hatte da jetzt nicht so das Problem, auf andere Menschen zuzugehen, oder ich war damals auch noch nicht so auf den Mund gefallen. Das war, glaube ich, nicht mein Thema.
Ja, da hätte ich auch kein Problem damit. Ich habe zum Beispiel auch für meine Diplomarbeit habe ich auch fremde Leute auf der Straße angesprochen und gefragt, ob ich ein kurzes Video von denen machen kann. Ne? Das da habe ich jetzt auch keine Menschenfurcht gehabt.
So, und es ist, glaube ich, auch nicht, dass ich mich für meinen Glauben schäme. Das ist auch nicht so die Sache. Mhm. Aber was ist es dann?
Ich glaube, es ist einfach, dass man ganz tief spürt, dass das keine echte menschliche Interaktion ist. Ne, also das ist nicht, also selbst bei dieser Freundschaftsevangelisation, das ist irgendwie fake. Ne? Das ist
Instrumentalisierung der Beziehung.
Genau. Ne?
Und dann, du wolltest auch deine Geschichte, persönliche Geschichte noch erzählen?
Ja, bei mir ist es am erbärmlichsten, weil ich immer schlechteren war, weil ich zu harmoniebedürftig bin und den Leuten nicht auf den Sack gehen möchte. Und deswegen, selbst als ich daran geglaubt habe, dass es eine gute Sache ist, war ich selbst nie besonders effektiv darin. Also ich habe ein paar schwache Versuche gestartet, aber die waren wirklich schwach. Obwohl, ja, Übergabegebete gesprochen mit Menschen habe ich auch. Also so ganz, ganz hoffnungslos war ich nicht als Mann. Aber naja, wie auch immer. Ich war immer sehr zurückhaltend, was das angeht. Ne? Und ist bestimmt auch meinem Temperament geschuldet. Aber ich glaube auch tatsächlich diesem Unbehagen, das damit zu tun, genau damit zu tun hat. Ne? Also irgendwo tief drin spürt man nimmt das Gegenüber nicht wirklich ernst. Also wenn man es nur als Gegenstand der Evangelisation betrachtet. Also wenn das einzige Ziel ist, dass jemand, das kann dann verschiedene konkrete Formen annehmen. Ist es dieses Übergabegebet oder ist es etwas anderes, was man als Ziel vor Augen hat, aber immer halt diese Zielvorstellung, an die Menschen angepasst werden müssen. Anstatt das Gegenüber ernst zu nehmen als einzigartiges Wesen, mit dem man es gerade zu tun hat, unabhängig von irgendwelchen Agendas oder sonst irgendwas. Ne? Und ich glaube, das hat mir irgendwo nie so ganz gepasst und deswegen habe ich es nicht gern gemacht.
Ja, und dann kommt vielleicht sogar wieder diese Machtfrage auch ins Spiel. Ne? Wenn ich davon ausgehe, ich weiß, was richtig für die anderen ist und ich habe die anderen davon zu überzeugen, dass sie auch meine Haltung, meine Einstellung übernehmen, ne, dann kommt vielleicht auch wieder das raus, was der Adam mir vorhin gesagt hat, ne, dass man dann irgendwie der andere sich plötzlich ganz klein fühlt und unterlegen und unterdrückt.
Ja, richtig. Und für mich ist auch ein Teil der Dilemma, also bevor wir jetzt auch noch tiefer in die Methodik-Thematik, auch das, was hast du schon angesprochen, es ist unser theologisches Weltbild. Ne? Also glauben wir wirklich, dass da eine Hölle ist, wo die Menschen dieses Gebet nicht sprechen oder nicht diese Glaubenslinie überqueren, dass sie dann in der Hölle landen? Da ist, wenn das als Motivation auch steckt, und das steckt bei ganz vielen evangelikalen Bewegungen, auch Evangelisationsbewegungen, dieser ernsthafte Versuch, die Menschen zu retten vor etwas.
Na, ja, vor Gott.
Vor Gott oder vor der Strafe oder für die Hölle. Und da ist auf dieser Motivation basiert es so ein bisschen eine Zielreduzierung. Was ist dann wichtiger, dass die Menschen als Ganze wahrgenommen fühlen, als Freunde, als wertgeschätzt fühlen, oder ist es wichtiger, dass sie jetzt das Evangelium hier hören und ja dazu sagen? So wie jetzt ein Freund, den ich hatte, seine Evangelisationsmethodik war, in den Shopping Malls zu sitzen und für die Menschen, die neben ihm sitzen, wurde zu beten die ganze Zeit. Und dann hat er gebetet und als die Menschen saß neben ihm, das Erste, was er sagte, ist: Kennst du schon Jesus? Und wenn die Antwort ja oder nein war, der nächste Satz war: Weißt du, dass ohne ihn du zur Hölle gehst? Das war seine Methodik. Ja, und er war ganz ernsthaft dabei, auf der Versuche, Menschen zu retten. Und deswegen alles, was er uns dann gesagt hat, die ganze Höflichkeitszeug wird erstmal außer Kraft gesetzt. Die ganze Menscheninteraktion wird außer Kraft gesetzt, weil das Wichtigste ist, dass sie von Jesus hören.
Na? Jetzt kommt was Witziges. Eins der größten Komplimente.
Nee, das ist jetzt nicht wirklich witzig.
Ich finde das super witzig. Eines der größten Komplimente, die mir jemals jemand gemacht hat, war tatsächlich, dass sie meinte so: Wir beide werden auch sowas von in der Hölle schmoren.
wo hoffentlich nicht von irgendwelchen Verwandten.
Nee, dann die hätten nicht gesagt, wir beide. Okay. Und wir haben vorher auch nichts Böses getan.
Alles klar.
Glaube ich. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Aber der Kontext war tatsächlich, und da gibt es ja auch immer mehr auch so Sprüche und Karten und keine Ahnung oder so, wo die Hölle auch nicht mehr ernst genommen wird. Ne? Und wo Leute auch nicht bereit sind, den Preis, den man hier auf der Erde dafür zahlen muss, um vielleicht mal irgendwann nicht in der Hölle zu landen, zu zahlen. So, ne? Und das war da halt eben mit einbegriffen. Und
das ist eigentlich sehr ironisch, weil die Evangelikalen noch immer so drauf Wert legen. Ne? Der Preis ist doch schon bezahlt von Jesus, ne?
Ja,
Und ohne Bedingung, aber außer die Bedingung ist, du musst das sprechen und du musst dieses Gebet sprechen. Das ist oft
aber es ist nicht nur das Gebet tatsächlich, ne?
Du musst wirklich daran glauben.
Du musst daran glauben und du musst auch dein Leben ändern, ne? Weil ohne Früchte ist das ja nicht echt gewesen.
Richtig.
So, ne?
Und das ist ja auch billige Gnade, ne? Wenn man danach nicht sein Leben ändert, dann ist ja billige Gnade.
Ja
aber genau. Dann ist es ja auch wieder Werksgerechtigkeit.
Ja, okay, vergessen wir den ganzen Schmarrn.
Okay,
aber jetzt kommen wir mal zu dem richtig.
Die Missiologie kannst du nicht ohne diese Vorgeschichte auch wirklich drüber reden. Ne?
Ja,
wofür sind wir gesandt? Wäre schön, dass wir darüber reden, weil wir sind diese Ursendung, was uns dann am Anfang auch gesagt hat, ist in Christentum verankert. Aber wofür sind wir wirklich versandt worden? Was ist unser Auftrag? Gerade wenn man jetzt in Hinblick auf die wenn wir jetzt nicht daran glauben, dass unser Auftrag ist, die Menschen vor der Hölle zu retten, ist, was ist dann unser Auftrag? Das wäre mir für mich wichtig, auch das zu definieren, weil unsere theologische Wandlung hier bei Mosaik hat uns wirklich einige von uns, mindestens in eine tiefe Krise gestürzt, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir das nicht an das nicht glauben oder das nicht glauben, wozu sind wir eigentlich da? Was versuchen wir mit Mosaik eigentlich zu erreichen? Was ist unser Auftrag? Ja, und das ist für mich einer der, ich glaube, dass viele Christen gerade auch, die sich öffnen auch für eine gewisse theologische Offenheit, das ist eine der Krisen, die entstehen
kann. Insan geht zum oder Bücherregal.
Das Begriff Evangelium wirft ja auch die Frage auf, was ist denn, das heißt doch die gute Botschaft oder gute Nachricht, glaube ich, Evangelium. Und was ist eigentlich die Frage, wenn wir evangelisieren, welche gute Botschaft verbreiten wir denn genau? Ne? Was können wir den Leuten, oder nicht den Leuten, der ganzen Welt überhaupt, was können wir der Welt bieten, was eine gute Nachricht ist?
Ja, ja.
Ich glaube, dass in dieser Frage ganz entscheidend ist, wer sendet wen. Und biblisch ist, glaube ich, dass Gott erstmal seinen Geist in die Welt sendet, dass Gott Christus in die Welt sendet. Und dass es dann heißt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und da kann Insan sicherlich gerne einsteigen.
Und Gott sendet auch sein Wort. Das ist auch im Ersten Testament verankert, ne? Also, und das Wort wird nicht leer zurückkehren. So. Das sind auch so typische biblische Bilder. Also da Safira schon diese eine kenianische Geschichte erwähnt hat, möchte ich mal daran anknüpfen, denn Wathiongo, der diese Geschichte verarbeitet hat, ich glaube, das Buch, deswegen habe ich gerade im Regal gesucht, aber ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist A Grain of Wheat, wo das vorkommt. Ich weiß leider nicht, wie der deutsche Titel ist. Aber in diesem Roman, da ist diese Geschichte auch erzählt, ne? Also aus der Sicht des schwarzen Mannes, der dann vom weißen Mann quasi übers Ohr gehauen wird mit der Bibel und dem am Ende nur die Bibel hat und nicht mehr sein Land. Da ist es dann aber so, dass ganz viele biblische Motive da aufgegriffen werden. Und dann werden die so genutzt, dass die Schwarzen ermächtigt sind durch biblische Geschichten. Ne? Also dass der Messias auf deren Seite ist und dass der Exodus gedeutet wird als unsere Befreiungsgeschichte und so weiter. Das heißt, ich glaube, da liegt die Ironie der Geschichte. Ne? Also der Weiße hat versucht, den Widerstand zu überwinden des Schwarzen, indem er ihm die Bibel untergejubelt hat. Und der Schwarze hat die Bibel aber genommen und dann gegen den Weißen verwendet als subversiven Akt, weil da so viel Sprengkraft drinsteckt, auch in dieser Glaubenstradition. Und ich glaube, das ist, was Evangelium im Kern ganz oft ausmacht. Nämlich, dass diejenigen, die ja vielleicht wehrlos erscheinen oder die keine Mittel haben, die ausgebeutet werden, die am Rand sind, die ja unter Machtlosigkeit leiden, dass die ausgestattet werden mit Gottes Geist, mit neuer Energie, mit Kreativität, mit Widerständigkeit, dass die Ressourcen bekommen, um ja ein lebenswertes Leben sich zu ja ein lebenswertes Leben sich zu erkämpfen. Ne? Und ich glaube, das ist dieser revolutionäre Geist Gottes, der das Evangelium weiterträgt. Und das ist, glaube ich, das, wozu Christen auch eigentlich ausgesandt sind, diese Sprengkraft weiter zu verbreiten.
Genau, und nicht, nicht nur diese nicht nur diese Glaubensgrundsätze sagt, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, am dritten Tag auferstanden ist und ich gebe dir mein Leben und ich will dir folgen. Also diesem Gebet, wo man oft auch beten, keine Ahnung hat, auch was es eigentlich bedeutet. Ich versuche immer noch zu verstehen, was es eigentlich bedeutet, Jesus nachzufolgen. Also von daher, das ist reduziert auf eine bestimmte Art von einem bestimmten Glaubensgrundsatz. Ja? Und das ist absolut nicht das, wofür wir gesandt sind. Ich glaube schon, dass das Element, was uns dann hier sagt, von gesellschaftlicher Transformation, von Veränderung, von Haltung, von Veränderung von Strukturen, Erweiterung der Liebe, Inklusion der ausgeschlossen ist, dass das in den Kern von dieser Sprengkraft des Evangeliums auch ist. Und deswegen sind wir gesandt, und da glaube ich, in der Hinsicht bin ich jetzt sehr missiologisch, wenn man das so sieht. Ich glaube, dass wir einen Auftrag haben. Und ich glaube, dass dieser Auftrag extrem wichtig ist und deswegen müssen wir durch Podcast oder durch Gespräche, durch Kaffee, durch Bier, durch was auch immer da wir finden, haben wir einen Auftrag. Heute habe ich über Matthäus 13 geredet, auch bei Mosaik, wo es dieses Gleichnis der Seemann, der das sieht, diese Saat, die dann in verschiedene Boden fällt und dann die Frucht bringt, und dass das auch ein Gleichnis ist, das sagt genau das. Wir haben einen Auftrag. Nur das Problem, was ich sehe, ist, wenn wir diesen Auftrag reduzieren, und ein Stückchenweise, eine der Probleme, die ich sehe, ist diese, dass wir diesen Auftrag reduzieren auf etwas, was es eigentlich nicht ist. Das Evangelium ist für mich nicht, Menschen vor der Hölle zu retten. Das Evangelium ist, Menschen einzuladen zu einem Leben, der anders ist. Der große Sprengkraft auch hat, gesellschaftlich, hier und jetzt anders ist.
Und jetzt sage ich was ganz Hartes. Mein Missionsauftrag ist es sehr wohl, Menschen vor der Hölle zu retten. Bäm, 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 bäm. Weil man muss diese Höllengeschichte ja nicht nur eskatologisch sehen, also nicht nur also nach dem Tod oder so, sondern wo ich halt eben den Auftrag da drin sehe, ist einfach auch, da haben wir ja in unserer Höllengeschichte auch drüber geredet, es gibt ja sehr viel Hölle auf der Erde. So,
ja, Gehenna, ne? Oder dieses Tal von Hinnom war ja ein Ort auf der Erde.
Richtig. Und ich will jetzt auch mal die Bibel zitieren.
Hashtag fucking hell.
Yeah. Fucking hell. Also, ich finde es cool, diese Geschichte in Lukas, wo Jesus eiskalt durchgezogen in die Synagoge geht, sich da so eine Rolle schnappt und vorliest, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und dem Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe.
Das ist gut.
Und setze ich wieder hin. Eiskalt durchgezogen. Mega Geschichte. Finde ich wirklich, wirklich
also
gut.
Dann und korrigiere ich meinen Satz. Nicht den eskatologische Höhle ist mein Motivationsfaktor, also die Menschen davor zu bewahren, sondern was ist dann das Gegenteil von der eskatologischen Höhle? Diese Höhle, wovon Jesus gesprochen hat, die Höhle der Gefangenen, die Höhle dieser Höhle, wie nennt man das dann?
Das, finde ich, könnte man sich
the
jetzt mal...
The fucking hell, oder? Fucking hell.
Also ich finde, das genau könnte man sich nämlich jetzt mal ein bisschen näher angucken, weil... ich habe ein trockene Stelle im Hals. Kennt ihr das gerade so? Okay, sorry. Zurück
ein
zum
Frosch
Thema.
Frosch im Hals.
Nee, Frösche sind das Böse. So, also, weil der Noah hat... jetzt, du lenkst immer ab. Dina,
sonst ist es doch immer dein Job, oder?
Ja, ich weiß, aber die Geschichte muss ich jetzt erzählen, weil sie ist so geil. Dina hat Noah mal gefragt, was denn mein Seelentier wäre. Und Noah so, ich glaube ein Frosch, du magst doch grün. Und jetzt sind Frösche in meiner Gegenwart das Böse, weil ich will ein anderes Seelentier. Irgendwas Cooles, ein Drache oder so. Aber das nur am Rande. So, zurück zu diesem wichtigen Vers. Man kann diese Sache ja auf verschiedene Weise sehen, ne? Den Armen gute Nachricht bringen, okay, Wohltätigkeit ist im Christentum ja schon irgendwie da, den Gefangenen Entlassung verkünden, da geht es ja gefangen von der Sünde und dem blinden Augenlicht, das sind ja die, die halt eben die Wahrheit Gottes nicht sehen können und Zerschlagenen die Freiheit, das sind die, die unter ihren Sünden und so, ne? So kann man diese Verse ja sehen, aber was würde das denn jetzt, wenn man das mal anders lesen möchte, für uns bedeuten, ne? Was bedeutet denn das ganz praktisch zu sagen, Armen eine gute Nachricht bringen? So, ne? Vielleicht ist die gute Nachricht nicht einfach nur Worte, sondern zu sagen, so, ich achte jetzt auf Fairness und auf Nachhaltigkeit und darauf, dass ich halt eben kein 3-Euro-T-Shirt aus dem Automaten für von Kindern genäht kaufe, zum Beispiel. Oder Gefangenen Entlassung verkünden. Was, wenn das mal was ganz Praktisches ist? So, Leute können in so vielen verschiedenen Sachen gefangen und verstrickt sein. Das kann ganz praktisch sein, so wie IJM halt eben wirklich Leute, die ungerechtfertigt sind im Gefängnis oder in Sklaverei sind, halt eben wirklich die Menschen zu befreien. Das können aber auch lass mich meinen Talk durchziehen. Ich bin gerade so in Rage. Das kann aber auch...
Amen.
Ach, das kann auch Depression sein. Das kann auch andere Art von...
Finanzielle
Gefangenen. Ja, macht ihr halt weiter. Ihr könnt das überhaupt nicht so schön in Rage wie ich. Aber okay.
Für mich ist
Moment der Punkt, over.
Ich glaube, das kann alles aus Mission entstehen. Ich würde aber nochmal anknüpfen an das vorher. Also Gott ist derjenige, der sendet. So, und das heißt, Evangelium oder eben auch das Reich Gottes, das ist, glaube ich, nichts, Gottes Sendung, das ist nichts, was wir produzieren. Das ist für mich das Spannende. Also wenn Evangelium sozusagen, da gibt es ja auch diese Kritik, ne, die Liberalen oder Progressiven, die predigen das Social Gospel, wo alles nur noch runtergestampft wird auf ein bisschen Weltveränderung. Ich glaube, das würde eben zu kurz greifen, weil das Entscheidende beim Evangelium ist, glaube ich, dass Gott derjenige ist, der am Werk ist. Wir sind nicht die Missionare, sondern Gott ist der Missionar. Und wir sind eingeladen, mitzumachen.
Ja, okay, du dein Prozesstheologie.
Nein, das ist eine Prozesstheologie. Das ist, glaube ich, das ist zutiefst biblisch. Und ich glaube, dass es sehr, sehr entscheidend ist.
Ja, ist Prozesstheologie.
Und ich glaube, ihr seid auch ziemlich auf der gleiche. Widerspruch.
Ich möchte eben dieser Kritik und dieser berechtigten Kritik vorweggreifen. Also Evangelium bedeutet nicht links oder grün zu sein. Oder versifft oder beides oder alles. Das ist es nicht, sondern das Entscheidende ist, dass Gott in dieser Welt am Wirken ist. Und das kann von mir aus auch eine jenseitige Dimension haben.
Aber
ich glaube, dass wir da nicht so viel drüber wissen.
Gott wirkt mehr durch links versiffte Grüne als durch CDU, AfD und FDP. So, in your face!
Also ich glaube, das Evangelium ist immer auch kontextabhängig. Ne? Man muss sich immer fragen, was ist in dieser spezifischen Zeit, in dieser spezifischen Kultur für diese spezifische Person jetzt gerade das Evangelium? Ne? Und das kann auch je nach Lebenssituation und je nach Kultur und nach Zeitgeschehen andere Dimensionen haben. Es gibt vielleicht, gerade in unserer Zeit, ist eben dieser Aspekt, zum Beispiel, was du gesagt hast mit Nachhaltigkeit, ne, dass man die Ausbeutung von Menschen in der dritten Welt und so weiter, das ist für unsere Kultur gerade ein besonders wichtiger
Aspekt. Ja, weil ich will die Menschheit retten, die ist kurz vor Sterben.
Das ist eben das Problem. Ich glaube, dass die Kritik, wenn davon gesprochen wird, also die Progressiven, die haben ein Social Gospel, die Kritik ist oft, ja, das sind Leute, die die Welt retten wollen. Und das funktioniert eben nicht. Wir können nicht mal eben schnell die Welt retten. Und wenn unser Evangelium ist, dass wir Leute dazu einladen, die Welt zu retten, dann ist es erstens ein falsches Evangelium, zweitens ist es ein unglaublich frustrierendes Evangelium und es ist keine gute Nachricht. Also wenn du Leuten sagst, pass auf, leb fair und kümmere dich um die Kranken und was weiß ich, mach das alles, weil das ist Mission und das ist Rettung für die Welt und es liegt auf deinen Schultern. Na, gute Nacht. Das ist es nicht. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass Gott eben am Werk ist. Und deswegen, ich glaube heute, wenn es darum geht, zu evangelisieren oder missionarisch tätig zu sein, dann ist das keine Tätigkeit, wo ich jemand anderem irgendein Glaubenskonstrukt überstülpe, sondern es fängt damit an, dass ich lerne zu sehen. Dass ich lerne zu sehen, wo ist Gott eigentlich gerade aktiv. Und oft, oder eigentlich zuallererst, bin ich dann derjenige, der missioniert wird. Ich werde von Gott missioniert, weil Gott in meinem Leben aktiv ist. Und ich versuche, das aufzuspüren und versuche, die Gelegenheiten, die Gott mir gibt, da mitzumachen, wahrzunehmen. Ich glaube, dass ich das auch beandern kann. Also ich kann auch beobachten, ich kann gucken, was ist eigentlich Gottes Mission in meiner Stadt, was in meinem Freundeskreis. Und ich kann da einsteigen. Also mir war in der Punkt wichtig, Gott ist derjenige, der aktiv ist und ich steige ein. Das ist ein wahnsinnig großer Unterschied.
Ich glaube, eine andere Sache, die auch oft schädlich gewesen ist, ist so diese Polarisierung zwischen Fokus auf dem Individuum und Fokus auf Gesellschaft. Weil ich glaube, das ist eine falsche Dichotomie. Ich glaube nicht, dass das eine das andere ausschließen muss, sondern Evangelium, wenn es sowas wirklich gibt, wenn es dieses Wirken Gottes gibt in der Welt, dann ist das eine nicht vom anderen zu trennen. So sehe ich auch, so lese ich auch die Geschichten von Jesus im Neuen Testament. Ne, also immer, wenn er auf einzelne Menschen getroffen ist, hat er ihnen Lebensveränderung bei ihnen mit herbeigeführt, hat ihnen Heilung geschenkt, aber damit hat es nicht geendet, sondern sie wurden wieder integriert in Gemeinschaft, zurückgeschickt in Gemeinschaft und es hatte Auswirkungen für die Gemeinschaft und es hat sich verbreitet und Kreise gezogen. Ich glaube, das eine ist von dem anderen nicht zu trennen und wenn einer geheilt wird von der Legion, ne, also von dem Dämon Legion, dann ist das auch etwas, was gesellschaftliche Anklänge hat.
Und, was meinst du genau damit?
Also es gibt ja diese eine Geschichte, wo Jesus dem Gerasener begegnet, der da bei den Gräben lebt und ausgestoßen ist und der trägt einen Dämon in sich und der Name dieses Dämons ist Legion. Und Jesus treibt diesen Dämon aus und dann fährt er in die Schweineherde und die stürzen sich ins Wasser und der Gerasener ist scheinbar geheilt und wird dann zurückgeschickt in seinen Wohnort. So, und beziehungsweise die Leute sind ganz erschrocken, als sie sehen, dass er wieder völlig normal zu ticken scheint. Und ich glaube, es ist kein Zufall, es ist von den vom Evangelisten oder die Geschichte, die beinhaltet diesen Namen Legion für diesen Dämon, ganz bestimmt auch deswegen, weil Legionen dort stationiert waren, weil die römische Kolonialpräsenz, imperialistische Präsenz, da einfach allgegenwärtig war und Konsequenzen hatte für das Leben der Menschen und es beeinträchtigt hat und ihnen Schaden zugefügt hat. Und deswegen ist das eine vom anderen nicht zu trennen. Also das meinte ich mit dieser, weil dieser Name so sprechend ist.
Ja, oder auch einfach ne, dieser Poesiealbumspruch, dieser kitschige sei selbst die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst oder irgendwie so, keine Ahnung. Ne, aber das ist ja auch, ne, wo fange ich an jetzt? Ich fange erstmal bei mir selbst an und gucke erstmal, wo baue ich denn Scheiße? Wo kann ich denn an mir was ändern oder so? Ne? Diese grundsätzlich
evangelikale
Vorstellung von
Michael Jackson.
Von Buße tun, finde ich ja auch gar nicht so schlecht, weil also wir verknüpfen damit natürlich alle möglichen schlechten Sachen, aber Buße tun heißt ja eigentlich erstmal, dass ich sage, okay, ich habe falsche Entscheidungen getroffen und ich möchte jetzt mein Verhalten ändern, meine Einstellung ändern.
Ja, lass uns kurz einen Bogen zurück zu, was Jason auch gesagt hat, ist, wer sendet. Weil ich glaube, da liegt für mich tatsächlich auch den Schlüssel für diese ganze Diskussion, ist, wann wir einen Auftrag meinen, gehabt zu haben, den nicht daraus entsteht, dass wir, wie du jetzt hier sagst, an uns selbst, wo wir jetzt selber erstmal Boden waren, also für diese Samen, und dann verstehen, was ist das, was Gott jetzt gerade in der Welt tut. Jeder Missionsauftrag, der nicht daraus entsteht, es ist in Gefahr, etwas misszuverstehen. Und deswegen, ich mag auch, was uns dann gesagt hat, und Gott tut nicht nur Individuen ändern, er tut auch Gesellschaft ändern. Und deswegen können wir nicht die Augen verschließen für die Tatsache, dass Gott gerade dabei auch etwas gesellschaftlich zu tun ist. In mancher Gesellschaft ist es Befreiungskampf, in anderer Gesellschaft ist, ich sehe jetzt gerade ein Bild, ist das Rosa Parks?
Ja, Rosa Parks und ja. Coretta Jones.
Coretta Jones, ja, also Menschenrechtsbewegung.
Coretta King, die Frau von, die von, Witwe von Martin von, Luther King.
Ja. Also da ist Gott gerade dabei, einen Widerstand gegen Ungerechtigkeit in den Süden zu tun. Wer bitteschön hat das nicht mit Mission zu tun? Weil wir jetzt reduziert haben, Mission ist eine Botschaft. Und deswegen muss ich auch Safira recht geben. Die Linken haben meinen Glauben gerettet. Ich sage es ganz persönlich.
Das könnt ihr tweeten.
Also ich sage jetzt ganz auf die Gefahr hin, dass es ein bisschen nicht die Linkspartei, sondern die Menschen, die ein Linksgesinnung hatten, ohne Borders, eine Welt. Also diese Menschen, das sind die Menschen, die meinen Glauben wieder lebendig gemacht hat. Weil ich habe es gehört, dass Gott mich dahin schickt. Also das war für mich persönlich, ich war Boden. Ich war in dem Punkt, wo ich gesagt habe, Gott bewegt mich, dass ich muss irgendwas tun gegen diese Ungerechtigkeit, gegen diese Situation, was da ist, gegen Krieg. Und ich muss da tun. Und dann stand ich da plötzlich mit Menschen, die auch gesandt worden sind, obwohl die einen Auftrag auch hatten. Und aus meiner Sicht kam dieser Auftrag nicht nur von einer politischen Gesinnung, sondern es kam von irgendwas, irgendwo anderes. Also für mich ist, ob sie das glauben oder nicht, sie haben den Heiligen Geist gehört und waren da direkt neben mir und haben gut Freizeit und alles, was sie hatten, auch eingesetzt, um Menschen einfach Schuhe und Socken zu geben. Und das war für mich, wo mein Glauben wieder, wo ich bemerkt habe, ach ja, das ist die Höhle jetzt hier, die Gott was dagegen tut, jetzt gerade in diesem Moment. Und da anzuknüpfen, gesandt zu werden, es ist eine wunderbare Sache. Das heißt, du surfst nicht an deine eigene Welle, die du kreieren musst, sondern du jetzt durch irgendwelche Evangelisationstricks oder irgendwelche Sachen, so du gehst dahin, wo Gott dich schickt. Und das ist eine ganz andere Erfahrung für mich, weil das hat meinen Glauben gerettet. Und deswegen muss ich Safira das Recht geben, AfD, CDU und was auch immer, inspirieren mich nicht. Obwohl es gute Menschen mit Sicherheit auch da gibt, in alle möglichen Milieu. AfD zweifle ich ein bisschen, aber vielleicht. Nichtsdestotrotz, für mich ist die Frage, was tut Gott gerade in der Welt? Und ich höre dann die linksversüffte Leute mit Ideen, die sehr nach Jesus klingen, für mich.
Ich würde die Komplexität noch gerne ein wenig erhöhen. Und zwar, Jesus sagte ja einmal, Markus 1, das glaube ich, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt diesem Evangelium. Also das Evangelium zusammengefasst ist, das Reich Gottes ist nahe. Und wenn Jesus darüber lehrt, was das Reich Gottes ist, dann fängt er an, Parabeln oder Gleichnisse zu erzählen vom Sämann und ganz, ganz viele anderen. Und wenn man hingehen möchte und dann sagen möchte, okay, ich möchte jetzt mal verstehen, was ist das Reich Gottes oder was ist das Evangelium im Prinzip, das Reich Gottes ist nahe. So, dann wird es auf einmal ziemlich kompliziert, weil wenn man, also angenommen, Jesus wäre jetzt hier und ich würde ihn fragen, jetzt erklär mir bitte mal, was ist es denn jetzt? Also bitte in 4 Gesetzen, ne, sag's mir, was ist das Reich Gottes, was ist das Evangelium? Und Jesus ansetzen würde, weißt du, mit dem Reich Gottes ist es wie mit einer Perle, die jemand auf einem Markt gefunden hat und die so unendlich wertvoll war, dass er alles andere verkauft hat und sich diese, okay, Geschichte verstanden. Erklär es mir bitte nochmal.
Aber er hat es getan. Er hat es getan. Ihr Mann hat genau diese Frage an Jesus gestellt.
Klar. Aber der Punkt ist, wenn ich hier hingehen würde und sage, Jesus, jetzt erklär es mir bitte genauer, so dass ich es verstehe. Was ist das Reich Gottes? Ja, weißt du, das Reich Gottes, das ist wie wenn eine Frau einen Taler verliert. Und sie sucht und sie findet ihn. Und sie erzählt all ihren Freunden und sagt, ich habe diesen Taler wiedergefunden. So, ich glaube, Jesus würde sich nie im Leben dazu hinreißen lassen und das Reich Gottes, das Evangelium, auf irgendwelche dogmatisch rausschlüsseln.
Okay, er hat aber was gesagt. Er hat jetzt ein Gebot. Was ist das wichtigste Gebot?
Ja, klar.
Da hat er reduziert, genau, und sagen, lieber Gott und dein Nächsten.
Ja, okay, aber dann fängst du an, okay, was bedeutet das? Ja. Und dann fängt er wieder an und erzählt ein Gleichnis.
Ja, genau.
So, also,
aber er hat es getan.
Ja, aber er lässt sich eben nicht auf solche Lehrsätze festnageln. Und ich glaube, das hat was zutiefst mit Mission zu tun. Das ist, glaube ich, ein ganz extrem wichtiger Punkt. Weil wenn wir hingehen und sagen, übrigens, das ist Mission oder das ist Reich Gottes, dann können wir sicher sein, okay, wir haben es eben nicht. Wenn wir hingehen und sagen, also die Linkspartei, das ist Reich Gottes, oder wenn wir hingehen und sagen, also Cars for Europe oder wie das heißt, Cars for Hope oder so, oder Cars of Hope, das ist Reich Gottes. Oder wenn wir sagen, Menschenrechtsbewegung, das ist Reich Gottes. Nein, das ist es nicht. Reich Gottes ist etwas, was versteckt ist. Es ist da, es wächst, es ist unscheinbar, aber niemand kann sagen, ich habe es in der Tasche. Ja,
als Reduzierung. Ne? Also ja. Reich Gottes als Reduzierung auf einer etwas. Deswegen nochmal, ich glaube, der Schlüssel ist tatsächlich da. Gott ist derjenige, der sendet. Und das ist der Schlüssel. Und wenn Gott sendet, und ich glaube, diese Sendung ist dynamisch. Das, was Gott heute tut, ist nicht unbedingt das, was er morgen tun wird, in Einzelnen, sondern im Moment es gibt bestimmte Fragen, bestimmte Dinge, die da sind, sowohl für einen persönlich, ne, ich würde sagen auf persönlicher Ebene. Das heißt, wem begegnest du als Psychologen hast, musst du jetzt genau diese Frage bei jedem Klienten auch stellen. Wer steckt direkt vor mir und was tut diese Person eigentlich gut? Was ist die gute Nachricht, die ich jetzt gerade habe für diese Person? Das heißt, das gesellschaftlich hast du auch etwas anderes, das sich auch verändern kann. Und ich glaube, daran geht, deswegen kann das Evangelium nicht reduziert werden, weil es ist etwas ist, es ist eine Bewegung, die nicht aufgehört hat, als die Kanon der Bibel abgeschlossen worden ist. Es ist eine Bewegung, die...
Und ich finde das inspirierend eben, dass sich dieses Reich Gottes, es lässt sich eben nicht vereinnahmen. So, meine Kritik an der Art, wie ich früher Evangelisation betrieben habe, ist eben, dass das letztendlich ganz viel kapitalistisch angereichert ist. Ja, da werden Marketingmethoden benutzt. Also das ist eben ein Promotion-Job. Das ist eine Marketingmethode. Und am Ende hast du Adresskarten. Das ist eben, so arbeitet man in der Wirtschaft. Und dann werden Menschen eben irgendwo zu Bekehrten. Das sind Kunden. So, wir reden darüber, hat deine Mission, hat die Erfolg?
Ja, und das wurde eben mein Hossa-Talk auch so kritisiert, ne? Das warst, glaube ich, sogar du, oder? Du hast es auch, glaube ich, auch kritisiert, ne?
Ja, das ist mein Kritikpunkt gewesen.
Dass die dann immer gesagt haben bei Hossa-Talk, ja, aber es funktioniert ja doch oder sowas. Ja. Ne? Und das ist dann.
Ja, ich glaube eben, das Reich Gottes funktioniert nicht. Das Reich Gottes ist eben, das lässt sich nicht vereinnahmen. Das Reich Gottes ist wirksam. Ja, das ist wie Hefe im Teich. Das durchtränkt, das ist wirksam. Aber das ist wie ein Same, der unsichtbar ist. Und es lässt sich eben nicht vereinnahmen. Das, finde ich, ist aber die Stärke daran, dass dieses Evangelium, dieses Reich Gottes, dass sich das immer zur Wehr setzt gegen alle möglichen Versuche, es zu vereinnahmen.
Das finde ich wirklich fantastisch. Da jetzt statistisch gesehen die meisten ZuhörerInnen schon raus sind, ist es Zeit, die Scheiterhaufen anzuzünden. Ich habe Endlich. Da eine brisante Frage. Kinder, seid ihr noch da? Jetzt geht's hier heiß her. So, geht Mission ohne Jesus?
Also Jesus hat vor 2000 Jahren gelebt. Heute ist er nicht mehr da.
Ohne von Jesus zu erzählen, ohne blablub. Du weißt, was ich meine. Hör auf.
Ich habe das schon verstanden, aber ich habe das deswegen auch überspitzt gesagt.
Ja, also, so funny, und da sind wir für mich in einer der kritischen Punkte.
Scheiterhaufen!
Ja, ich sage jetzt, es ist für mich eine Frage, die ich antworten würde, auch mit zwei. Eine mit Ja und eine mit Nein. Ich fange jetzt erstmal mit der geht die ohne Jesus. Ich sage erstmal Ja. Das geht und danach werde ich mein Nein sagen. Das geht ohne Jesus, weil ich glaube nicht, dass nur Menschen, die an Jesus glauben, in der Lage sind, zu hören, was Gott zu sagen hat in dieser Welt. Das heißt, wenn Gott sendet, sendet er, egal wer zuhört, weltweit. Und so wie ich jetzt an diesem Berg da in dieser Klippe in der Türkei stand mit einem Muslimen, die das gleiche, die gleiche Sendung hatte wie ich. Und ich saß da, wir sprachen nicht die gleiche Sprache, der war Türken, er sprach kein Englisch, war Muslim, Professor in der Universität da in Izmir und wir waren da und wir gucken und wir spüren das Gleiche, wir hatten die gleiche Sendung.
Erzähl mal eben, was ihr geguckt habt, weil ich glaube, also ja, ich kenne die Geschichte,
also
aber
wir
viele
kennen
ihn nicht.
Wir gucken da unten, wie die Menschen zu 70 in diesem kleinen Schlauchboot durch den Schlepper reingetrieben werden, geschlagen werden teilweise. Und wir gucken da und machtlos, wir könnten nichts tun. Bewaffnet sind die Leute und wir wissen, was denen auch steht. Menschen haben diese Strecke zwischen Izmir und Chios, sind sie dann... also in der Zeit, wo wir da waren, sind auch Menschen gestorben in dieser 8 Kilometer Strecke mehr. Und wir schauen da dieser Elend und diese Situation und diese Traurigkeit, die gleiche Traurigkeit, die in meinen Augen war in seinen Augen. Ich wusste, dass das ein göttlicher Moment auch war. Und so von daher meine Antwort auf deine Frage, geht Mission ohne Jesus? Meine Antwort ist ja.
Tja, Adomir, brenne.
Ja.
Jetzt rette dich durch dein Nein.
Ja. Was mich rettet durch mein Nein.
Ist die Missionarstellung.
Und ja, genau. Und jetzt sage ich mein Nein. Und das wird dann ein bisschen theologisch kontrovers. Ist, wenn ich jetzt Johannes lese, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und durch ihm wurde alles erschaffen. Und dann in Vers 14, und das Wort wurde Gott und wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und das ist auf Jesus bezogen. Dann glaube ich, es gibt für mich persönlich theologisch einen eindeutigen Unterschied zwischen den historischen Jesus, der Fleischwerdung und vor 2000 Jahren, in Palästina geboren, und die kosmische Jesus, der am Anfang der Welt auch da war. Also für mich, deswegen gibt es keine Mission ohne Jesus. Das ist so, wo ich bin, persönlich. Also unabhängig davon, ob man an den historischen Jesus glaubt, er ist am Anfang da als Fundament für alles, was gut und positiv ist und entsteht auf der Welt. Und für alles, was Gott tut. Und das ist so, wie ich mich so Moment theologisch spenden. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, weil Jason ist diejenige, die jetzt mich jetzt so ein Label gibt. Ich will selber nicht gelabelt werden, aber das ist da, wo ich theologisch bin.
Für alle Jüngerinnen und Jünger von der Prozesstheologie, John Kopp nennt den kosmischen Christus transformative, creative transformation.
Danke für den Label wieder. Das war schon immer so in unserer Theologie. Ich sage irgendwelchen Quatsch und der Jason findet ein Buch.
Aber jetzt mal eine ganz, ganz doofer Einwand. Also die Tatsache, dass wir jetzt alle hier über Jesus uns unterhalten können, das können wir doch nur deswegen, weil in unserer Vergangenheit, in unserer persönlichen Vergangenheit und auch in unserer historischen Vergangenheit ganz, ganz viel der Name und die Botschaft und so weiter weitergetragen worden sind. Ne?
Der historische also, Jesus.
Der historische, ne? Genau.
Und deswegen ist das meine Botschaft. Also wenn du zum Mosaik kommst, erwartet, du wirst von dem historischen Jesus was erfahren. Weil das ist das, was ich predige. Das ist das, was ich weitergebe.
Wir würden ja auch sagen, Jesus war der Christus.
Ja, und das ist, für mich aber trotzdem die Frage ist, muss jemand dieses Wissen haben und überhaupt in diese Dialoge einzutreten, und das ist da, wo ich ein eindeutiges Nein sage. Ich glaube, Gott ist größer als die Reichweite dieser Verständnis von der historischen Jesus, und Gott lässt sich nicht einschränken durch dieses Wissen. Aber aus meiner Sicht ist es für mich nach wie vor, deswegen predige ich jetzt den historischen Jesus, ist für mich die beste Art und Weise, auch Gott zu begegnen und verstehen, weil das ist die Art und Weise, wie ich da begegnen und verstanden habe, und deswegen von das, was ich habe, gebe ich weiter.
Ja, also es ist der historische Jesus ist nicht notwendig, aber er ist gut.
Oh, ist notwendig. Für mich ist er sogar notwendig. Okay, für mich persönlich ist es notwendig. Aber ich würde das nicht übertragen auf den Rest der Menschheit, auf keinen Fall. Also das ist meine persönliche Erlebnis, und ich kann jetzt nicht ohne den historischen Jesus. Also das ist für mich das. Aber deswegen ja und nein.
Ja, ich glaube, so ganz hast du dich aus dem Scheiterhaufen nicht gerettet. Also, das war jetzt nicht so überzeugend.
Ich bin immer noch in der Scheiterhaufen. Also ich glaube, mich davor zu retten, habe ich keine Chance mehr. Nachdem ich die erste Pärchen getraut habe, die gleichgeschlechtlich waren, komme ich sowieso nicht aus dem Scheiterhaufen raus. Ja. Egal,
kennt, was ihr, ich sage. Kennt ihr die Bekehrungsgeschichte von Huckleberry Finn, ist das, glaube ich? Huckleberry Finn, der bekehrt sich ja mit dem Satz, verdammt nochmal, dann gehe ich eben zur Hölle. Ne, weil ihm ja irgendwie gesagt wurde, wenn er diesen schwarzen Sklaven irgendwie hilft, dann kommt er in die Hölle. Und dann sagt er sich, verdammt, dann gehe ich eben in die Hölle. Und das habe ich eben mal gelesen von einem christlichen Autor, der gemeint hat, das ist eben die schönste Bekehrungsgeschichte, die er kennt. Dass jemand sozusagen sich bekehrt mit den Worten, verdammt nochmal, dann gehe ich eben zur Hölle.
Ja. Ich wollte anknüpfen an das, was ihr gerade gesagt habt, zu auch zum kosmischen Christus und Prozesstheologie habt ihr ja doch wieder ins Spiel gebracht. Ich habe mich schon gefragt, ob das in dieser Folge mal nicht passiert. Aber für mich hat Evangelium auch diese Komponente von, es ist klar, es gibt irgendwo einen Inhalt, ne? Aber eigentlich ist das Entscheidende am Evangelium, dass es etwas tut, dass es wirksam ist und dass es befreit, dass es Veränderung herbeiführt. Ich glaube, das Evangelium ist zu einem großen Teil geschehen. Es ereignet sich, es passiert. Es ist eben deswegen, ne, du hast vom Reich Gottes geredet, dass das auch nicht greifbar ist und dass man das auch nicht reduzieren kann auf irgendwelche Lehrsätze. Ich glaube, das verhält sich mit dem Evangelium auch so. Ne? Und das ist ja auch irgendwie in der Natur der Sache, wenn man mal drüber nachdenkt, was bedeutet denn frohe Botschaft und gute Nachricht eigentlich? Das, klar, da ist irgendwie ein Inhalt, der transportiert wird, aber die frohe Botschaft, die besteht darin, dass Leute auf einmal eine neue Perspektive kriegen für ihr Leben, dass die auf einmal frei werden, dass auf einmal etwas erleben, das etwas mit ihnen anstellt, was irgendwie alles umkrempelt. Das ist frohe Botschaft, das ist gute Nachricht. Und deswegen kann man, glaube ich, Evangelium, weil es dieses dynamische Geschehen ist, nicht reduzieren auf etwas Statisches. Das würde dem einfach nicht gerecht werden. Und deswegen ist Evangelium, glaube ich, auch durch die Zeiten hinweg ständig in Bewegung. Und ständig wieder neu, ständig wieder frisch.
Ja.
Und es sagt allen Menschen zu jeder Zeit und Menschen in unterschiedlichen Situationen immer etwas anderes.
Aber ich würde trotzdem gerne auch auf ein anderes Dilemma auch zurückgreifen, weil ich bin mit dir einverstanden. Und trotzdem merke ich, dass wenn man sich auf diese Art von Verständnis des Evangeliums einlässt, dann gerade wenn man einen konservativen Hintergrund hat, ist eine Krise vorprogrammiert. Weil plötzlich fragst du dich, okay, das ist mir zu schwammig, was soll ich erzählen, was ist genau meine Rolle, was ist genau mein Auftrag, warum machen wir das und warum das nicht. Und ich glaube, dass das eine große Gefahr ist, dass man auch die Vision auch verliert, für wozu denn. Ne? Bist du bereit, auch da deine Freizeit zu opfern, dein Geld, deine Gesundheit aufs Spiel zu setzen, dein Leben aufs Spiel zu setzen? Lohnt sich dann wirklich? Und diese Frage, ich hatte da für mich auch mit einem anderen Pastor darüber geredet, dass ich manchmal in einem gewissen Punkt auch kam, wo ich sogar mich fragte, kann ich jemandem überhaupt noch irgendwas erzählen? Bin ich berechtigt, überhaupt irgendwas zu sagen? Weil das wurde für mich dann plötzlich so schwammig und so komplex. Und da würde ich gerne einfach plädieren, dass wir am Ende diese wieder zurück reduzieren. Nicht entweder oder nicht das oder jene, sondern einfach persönlich werden und da anfangen für das, was dich Befreiung gebracht hat persönlich, das, was dich inspiriert hat und geholfen hat, und da ansetzen. Und ich glaube, die Chancen, dass wir da das tun, was Gott tut, ist schon sehr groß. Weil ich habe da angesetzt, wo ich bemerkt habe, okay, diese Freundschaft mit Ted Wright damals, diese Art, wie er sein Haus aufgemacht hat und Zeit für mich verbracht hat und mir Ratschläge gegeben hat, die bis heute mein Leben begleiten, bis heute mich begleiten in meinem Leben. Also, okay, daran kann ich festhalten. Das ist das Evangelium. Das ist und dann bin ich in meinem Leben immer wieder zurückgegangen zu den Befreiung, zu der Erweiterung meiner Horizonten, für die Rettung meiner persönlichen Höhle-Erfahrung gegangen und habe da wieder die Motivation gefunden für meinen Auftrag. Und deswegen, weil sonst wird es so abstrakt und so groß und so weit, dass man manchmal auch verliert diese Kraft. Und das, wenn ich zurückgegangen bin in mein Leben und geschaut habe, das ist das, was mich Kraft gibt, Mosaik weiterzumachen. Die Tür aufzumachen, morgen auch mit den Flüchtlingen da zusammenzusetzen, heute da wieder meiner Frau krank zu Hause zu lassen, mit ihrem Einverständnis, um zum Mosaik zu gehen. Warum? Warum konzentriert sich nicht mein Leben nur auf meine Freunde, und meine Familie? Warum verbringe ich da, investiere ich das? Ist, weil ich tief davon überzeugt bin, dass diese Dinge sind die Dinge, die mich persönlich gerettet haben, die mein Leben geholfen haben, auch sich weiterzuentwickeln. Und das will ich dann für andere auch da bringen. Ich wollte nur diese Aspekte auch bringen, weil ich habe das Gefühl, das ist auch oft ein Problem von liberaler Theologie, dass man manchmal in so große und so komplexere Gedanken geht, das wird entweder die Welt verändern, komplett und so weiter, so überwältigen, oder so schwammig, dass ich einfach nicht weiß, okay, was ist dann genau mein Auftrag? Und dann verlieren wir die Kraft und die Motivation und die Vision für unseren Auftrag hier auf der Erde. Und das ist meine Stimme. Ich merke, diese Kraft ist extrem wichtig, dass wir eine Vision finden, die wirklich sich lohnt, aufzustehen und zu gehen und dafür zu kämpfen. Ja? Und am besten finde ich, deswegen finde ich nochmal, das nehme ich mit, was Jason jetzt hier gesagt hat, ist Gott ist derjenige, der sendet. Und deswegen da bei uns anzufangen und zu sagen, wo hat Gott mich befreit? Wo, weil the chances are, that whatever God, da wo Gott dich befreit hat, ist da, wo er dich schicken will. Das ist sehr groß, die Chance. Dass die Dinge, die er bei dir angepackt hat, zur Befreiung geführt hat, zur Freiheit, zur Erweiterung deines Lebens geführt hat, dass das deine Mission ist. Dass Gott dich dahin schicken will.
Yeah, preach it. Yeah.
Ja,
ich muss armen, ja. Armen konservativen Freaks. Ja, sondern ich, we are on your... Wir sind auf euren, hinter euren Fersen. Da kommen wir her, da gehen wir hin. Schade Schokolade.
Darf ich mitkommen? Ich will mitkommen.
Oh, das war eine Drohung.
Das ist jetzt da. Okay, jetzt die Übersetzung. Ihr habt das Gefühl, das macht einiges klar. Ihr habt das Gefühl, dass euer Auftrag ist, Menschen vor dem Konservativismus oder wie auch immer zu dieser Enge, theologischer Enge zu retten. Ist das euer Auftrag?
Weiß ich nicht. Also ich glaube, nee, ich habe da eigentlich keine Lust drauf. Also für mich...
Nein, ist es nicht, aber es ist lustig, Drogen auszusprechen.
Okay,
also für mich ist es immer wahnsinnig schön, das mitzuerleben, wenn Menschen auf einmal anfangen, ihre Dogmen zu hinterfragen und anfangen, weiterzudenken. Und wenn ich da irgendwie mit dran teilhaben darf, dann finde ich das immer ziemlich schön. Ne? Das heißt nicht, dass es jetzt von mir aus ausgeht, aber wenn ich da in irgendeiner Weise ein bisschen mit dabei sein darf bei diesem Gedankenprozess, dann finde ich das immer ziemlich schön.
Und das ist schön, weil es für dich persönlich, weil, kannst du das präzise machen, warum ist das schön?
Weil ich das selbst ja auch erlebt habe.
Ja.
Und weil ich mir selbst halt dadurch auch einfach viel mehr Begeisterung auch für das Evangelium bekommen habe, für die Bibel, für Jesus.
Ja, kann ich nachvollziehen, ja. Ja, deswegen, es ist schon ein Auftrag. Es ist nicht den einen Auftrag, aber ich glaube schon, dass ihr sehr viel Missbrauch erlebt habt, sehr viel spirituellen Missbrauch erlebt habt. Und dass das schon etwas ist, was euch sehr auf dem Herzen liegt. Dass Menschen irgendwie darauf aufmerksam gemacht werden, dass es nicht so nur so solche Christentum gibt, sondern dass es auch was anderes gibt. Oder?
Ich glaube eher, was uns auf dem Herzen liegt, ist und warum wir Remix machen und auch Remix nennen, ist, ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich da auch für dich spreche, aber so aus meiner Sicht ist, Alternativen zu schaffen.
Ja.
Ne? Also
ja.
Menschen halt eben die Freiheit zu geben, freie Entscheidungen zu treffen und auch Alternativen zu kennen.
Ja.
Weil wir relativ alternativlos groß geworden sind, ein Mangel aus Informationen und so weiter und so fort. Und ich persönlich finde die Möglichkeit, halt eben Alternativen zu bieten, sehr schön. Und das ist unabhängig davon, ob jemand irgendwie sehr, sehr engstirnig groß geworden ist oder was auch immer. Allgemein finde ich das einfach eine wichtige Sache zu sagen, Menschen brauchen Alternativen.
Ja.
Also ich kann von mir zumindest sagen, dass ich keinen Missionsdrang habe, was die konservative Welt, wie auch immer das dann sein soll, ist.
Ich
diskutiere da auf keinen Blogs mit oder bei Facebook in der Regel nicht. Und
auf Biblipedia.
Ja, zum Beispiel. Ne, da hab ich keinerlei Missionsdrang. Und ich muss auch sagen, das sind, glaube ich, nicht die Leute, mit denen ich sonst im
Gespräch unterwegs
bin. Ja? Ja. Also Remix ist für mich ist unglaublich wertvoll durch die Beziehungen, die dadurch entstanden sind. Also ich meine, Christian, du sitzt heute hier.
Yeah.
Ja, aber das sind Leute, die irgendwo was auch aus diesem Gespräch ziehen, die ganz viel auch damit reingeben, ja, in Facebook-Gruppen oder in der Facebook-Gruppe, die wir haben.
Yeah.
Das ist super gut und mich beflügeln diese Netzwerke und diese Verbindungen, die da entstehen.
Die inspirieren dich, weil es dein Leben auch weitermacht.
Ja, auf jeden Fall.
Dann inspiriert dich auch, weil du mehr Freiheit für Gedanken, Freiheit für Austausch, für Dialog auch schaffst. Ne? Und das ist genau aber das, was ihr vermisst habe, das ist das, was ihr durch Remix auch oft auch schafft, für andere Menschen, für Christian und für andere. Ja. Und das ist für mich, wie das Evangelium auch Gestalt annehmen kann, wie das Reich Gottes auch Gestalt annehmen kann. Das heißt, der Raum für andere weitermachen. Das ist für mich immer wieder, das ist das, was ich merke in das Evangelium, der kommt, um den Gefangenen Freiheit, um den Kranken Gesundheit, um den Raum weiterzumachen, für den der Raum eingeschränkt ist. Und deswegen ist für mich Remix, das, was ich hier mache, für mich ist das Teil des Reich Gottes.
Ich finde, es ist auch wichtig, man macht ja auch solche Diskussionen und sowas, macht man ja oft nicht, um die Gegner zu überzeugen, sondern die Beisteher. Ne? Also es ist zum Beispiel so, dass wenn man keinen Reinhard Jarker oder keinen Ulrich Pazani oder so, denke ich, irgendwie bekehren kann zu einem liberaleren Glauben. Aber wenn nur diese Leute, sage ich mal, die öffentliche Wahrnehmung von Christen dominieren, dann gibt es vielleicht auch viele, die eher unentschieden sind und sich dann vielleicht eher sagen und dann schon abwenden und sagen, naja, das ist nichts für mich oder sowas. Mhm. Und deswegen finde ich, glaube ich, wichtig auch einfach, dass die öffentliche Wahrnehmung auch zeigt, es gibt noch andere Formen des Christentums. Ja. Ne? Das heißt nicht, die sind besser oder schlechter, sondern wie ihr schon gesagt habt, Alternativen aufzuzeigen und auch einfach das aus solchen Gemeindekindern. Ne? Ich kenne so viele liebe Gemeindekinder, die irgendwie ganz lange einfach sehr konservativ waren, weil sie nichts anderes kannten. Ne? Und einfach die sind eigentlich gar nicht im Herzen so richtig fest davon überzeugt, aber wenn man, das sind dann solche Leute, die vielleicht so am Rande solche Diskussionen mitkriegen und dadurch vielleicht zum Nachdenken kommen. Ne? Ich meine, den Diskussionspartner, den werden wir nicht überzeugen, ne? Aber vielleicht andere.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen,
ich muss doch einen Spruch bringen. Remix hält die Missionarstellung. Bam!
Aber ganz ehrlich, also ich meine, ich selber bin eben auch aus so einem Hintergrund und habe mich da irgendwie raus, weiter, wie auch immer, entwickelt. Kann aus den Gemeinden immer noch ganz viel Positives für mich neu interpretieren. Auch wenn ich den Glaubensrahmen so nicht teile. Aber ich habe heute absolut kein Bedürfnis, den Leuten sozusagen meinen Glauben jetzt nahe zu bringen. Also wenn er Leute Fragen haben oder sich dahin entwickeln, wunderbar. Für mich, ganz ehrlich, für mich Evangelium und für mich Reich Gottes hat im Moment was mit Müll rausbringen, mit Windeln, mit beschissenen Kinderfilm und
was, du magst kein Paw Patrol?
Ich musste letztens Findet Nemo sehen und
was?
So, das ist für mich im Moment Reich Gottes und da habe ich wirklich ein Bedürfnis und also ganz ehrlich, Remix ist für mich wahrscheinlich mehr selbstbezogen, als man das so denkt. Weil wir haben das wirklich damals auch gestartet, weil wir gesagt haben, okay, das ist für uns eine Möglichkeit, um Netzwerk aufzubauen. Das hat eben wunderbar geklappt. Und ich bin durch diese ganzen auch Freundschaften, die dadurch entstanden sind, super bereichert worden.
Ich habe auch voll die gute Idee für eine neue Rubrik. Wir grüßen Freunde könnten wir einführen.
Oh, das ist gut.
Ich würde heute gerne den Christoph aus Wermelskirchen grüßen.
Ja,
schöne Grüße. Finde. Hallo Christoph.
Hallo.
Ich grüße den Tino. Groß.
Aus Berlin.
Ich grüße den Christoph Schmitter aus Würzburg.
Sehr schön.
So, aber die Frage ist, was müssen die Leute jetzt machen, wenn die das hören?
Sich freuen, sich geehrt
und
fühlen.
Und ein Bier ausgeben.
Ein Bier! Ich
oder
möchte gerne Vino.
Einen Kommentar da in Facebook einsetzen. Ne?
Und,
ich
und hab's vorbeikommen.
Gehört. Und teilen, und vorbeikommen. 5 Sterne bei iTunes. Ja. Ihr wisst, wie das geht. Ja.
Also hier, bei Mosaik gibt es immer freie Cappuccinos, okay? Und das mache ich für euch. Also von daher, komm vorbei.
Ja. Die sind echt gut.
Ja, hast du gesehen, ja. Ja, aber hier, für mich nochmal, ich glaube, nichtsdestotrotz, auch wenn die Motivation und das, was man daraus kriegt, ist dieses Netzwerk. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass mehr als dieses Netzwerk ist diese Gespräch hier, also es ist ein Stückweise eine Erweiterung unseres Wohnzimmers. So empfinde ich Remix.
Genau.
Weil das ist die Art von Gespräch, die wir hier bei Mosaik auch beim Bier, beim Wein oder beim Cappuccino auch immer wieder führen, die uns auch nicht immer in der konzentrierten Runde, aber immer wieder Impulse und Austausch auch bekommen, die uns auch in Glaube weiterhelfen, aber in Leben weiterhelfen, in Entscheidungen weiterhelfen oder Inspiration zu finden, Energie zu finden, Hoffnung zu finden, Kurskorrektur in unser Leben. Und das sind die Dinge, die wir jetzt auch durch die Raum jetzt hier durch den Mix auch schaffen können. Ne? Und das ist für mich Evangelium auch. Das ist für mich das Reich Gottes. Das ist für mich auch Mission. Ja, und weil das entsteht, aus meiner Sicht entsteht auch aus diesem Bewusstsein von das, was wir glauben, dass Gott uns hinsendet. Ne? Auch wenn wir jetzt das nicht immer diesen Begriff verwendet. Eigentlich muss ich jetzt hier zugeben, dass ich einmal jemand kam und fragte mich, und ist Mosaik eine dieser missionarischen Gemeinde? Und meine Antwort war ganz klar, nein, auf keinen Fall sind wir das nicht. Weil ich wusste, was sie meint für diese missionarische Gemeinde. Das sind wir nicht.
Was haltet ihr von dem Begriff missional? Das wird ja manchmal so in der emergenten Szene.
Ja, also das benutzen wir innerhalb Mosaik sowieso nicht. Also diese Begriffe in dieser Weise benutzen wir nicht so. Ja,
ich finde, das ist irgendwie Freundschaftsevangelisation mit kulturellen Angeboten.
Oder? Ja, das benutzen wir auch nicht. Also von daher, was wir sagen, was ich auch in diesem Gespräch auch gesagt habe, ist das, was ich da in dem Moment für angemessen fand in diesem Gespräch. Vielleicht ein anderer würde ich einen anderen geben. Ich sage, was wollt ihr dann? Ich sage, hey, wir wollen nur einen Ort schaffen, der gesund ist für Menschen und wir möchten gerne dadurch die Welt verändern. Das ist das, die Welt zu einem besseren Ort machen. Und das ist das, was wir verfolgen. Und dafür benutzen wir Gottesdienst, Partys oder andere Events. Aber das ist das, was wir machen. Aber wir wollen niemanden missionieren. In diesem Sinne, was sie verwendet hat, ist für mich jetzt genau das Problem, ist, wenn du dann siehst, ich der Weise, du der Empfänger und ich der Europäer reich, du der kolonisierende Arm, der meine Hilfe braucht und ich derjenige, der hilft. Das ist nicht das, was wir schaffen bei Mosaik, deswegen sind wir nicht eine dieser missionarischen Gemeinde. Das ist das, was ich meine.
So, die Lady klaut sich jetzt das Schlusswort.
Ich will einen Satz noch sagen, und zwar, also nochmal zum Reich Gottes. Das Reich Gottes hat manchmal eine sehr, sehr kleine Dimension. Deswegen, das ist für mich Windel wechseln. Das ist ja was Kleines. Und der ganze Kram. Wenn das Reich Gottes auch ist, für mich ist das unglaublich erleichternd. Ja, ich muss eben nicht die Welt retten. Ich muss nicht. Also ich glaube, jetzt auch auf Mosaik, ich finde es völlig okay, dass wir da sind, wo wir sind. Und wie sich das verändert, wird sich zeigen. Aber wenn es sozusagen eine Erweiterung von einem Wohnzimmer ist, dann kann das genauso Reich Gottes sein. Und das, finde ich, ist eben auch etwas, was sich sehr, sehr stark gegen viele Vorstellungen von dem, was Mission und was Gemeinde und Evangelium sein sollte, dann was sich dagegen zur Wehr setzt. Ja, eben ungesunde Vorstellungen und das, also Mission ist nicht dann erfolgreich, wenn 1000 plus x Leute erreicht werden, sondern Mission ist dann erfolgreich, wenn man im Hier und Jetzt hört, was Gott zu sagen hat und da positiv drauf reagiert.
Ja, und Lucian wollte immer was sagen, bevor du die Schlusswort hast.
Na gut, Ladies.
Tut mir leid, dass ich das Ende noch weiter hinauszögere, aber ich finde es okay, trotz der Einwände, die man so gegen Begriffe wie missionarisch oder missional haben kann, schon wichtig, dass man Missionen mehr ins Zentrum rückt.
Als, ja, ich bin auch einverstanden.
Andere, man kann ja verschiedene organisierende Prinzipien in das Zentrum rücken und so. Vielleicht sind einige ZuhörerInnen vertraut mit diesen Prinzipien, aber es gibt ja auch diesen Ausspruch, the church exists by mission as fire exists by burning. Finde ich auch gar nicht so dumm und verkehrt. Ja, ich glaube schon, dass Mission irgendwo eine sehr zentrale Stellung für uns haben sollte als Gemeinde.
Nämlich die Missionarstellung.
Richtig, genau, darauf wollte ich hinaus. Aber eben nicht so verstanden wie damals, denn es ist sehr viel aufregender als nur.
Ja, aber
eine einzige Stellung, wo festgelegt ist, wer oben liegt und wer unten. So.
Ja, da, hier, ich bin genau da, war auch mein Thema. Ich habe den Begriff aufgegeben, nicht den Inhalt. Ich habe den Begriff aufgegeben in dem Gespräch da, weil ich bemerkt habe, okay, wenn ich jetzt sage, ja, wir sind eine missionarische Gemeinde, dann weiß ich genau, dass sie eine ganz andere Erklärung auch braucht, weil so sind wir nicht, so wie, ne? Und das ist die Schwierigkeit, aber ich bin mit uns dann einverstanden, ohne Mission, ohne Auftrag, ohne einen Auftrag ist Gemeinde, hat Gemeinde verliert, so wie du sagst, Feuer, was war das? Feuer und
ja, Feuer existiert durch das Brennen.
Durch das Brennen. Ja. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Also du kannst auch noch gerne die andere Schlusswort machen. Aber das ist für mich eine sehr gute Richtung, weil auch wenn wir jetzt den Begriff, das für mich die Dilemma, die wir als Mosaik haben, ist, was machen wir mit dem Begriff an sich? Retten wir den Begriff auch, damit wir jetzt nicht eine neue Prägung auch da geben, oder geben wir das auf? Das ist oft unser Problem bei Mosaik, dass wir jetzt Inhalte für extrem wichtig haben, aber die Begriffe sind so negativ belegt, dass wir manchmal leichter finden, den Begriff aufzugeben und dafür den Inhalt auch eine neue Erklärung zu geben. Das ist nicht nur bei Mission, ist diese Dilemma, die wir haben, sondern wir haben viele andere Begriffe, wo es einfach schwierig ist, und ich merke, wie Gottesdienst oder andere Begriffe, wo wir immer bei Mosaik so diese Spannung spüren, okay, eigentlich wollen wir den Inhalt, aber der Begriff ist irgendwie nicht unser. Na, ja, Safira, Missionarstellung.
Missionarstellung, ja. ZuhörerInnen, haltet die Stellung. Nein, was ich eigentlich sagen wollte, ja, auch die Missionarstellung kann Spaß machen, Kinders, jetzt seid mal nicht so. Okay. Und das geht nicht nur für die Missionarstellung, es geht tatsächlich auch für Missionen. Es darf auch Spaß machen, man darf auch Dinge, die Spaß machen, machen und damit auch die Welt verändern. Das wollte ich nur sagen. Habt Spaß. Adios, amigos.
Bis dann.
Bis dann.